im Gefängnis. Vielleicht sagt es euch was, vielleicht auch nicht. Ich erzähle euch auch die Vorgeschichte. Es steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 33. Paulus und Silas befinden sich zu dem Zeitpunkt auf der zweiten Missionsreise von Paulus und sind gerade in Philippi. Und ich lese erstmal bis Vers 23, einmal die nächste Folie. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eines Tages eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Dies wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämon: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlasse diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die beiden auf den Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder befürworten noch annehmen können. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Erstmal eine ziemlich krasse Vorgeschichte irgendwie. Die beiden sind da in der Stadt unterwegs und Paulus treibt einen Wahrsagegeist, steht in anderen Übersetzungen, aus, weil er genervt von der Frau ist, weil sie die Wahrheit sagt, aber irgendwie das und weil er es wahrscheinlich nicht gut findet, dass damit Geld gemacht wird. Und jetzt sehen wir, dass Paulus und Silas nicht nur misshandelt werden und ins Gefängnis geworfen werden, sondern werden auch noch ungerecht behandelt. Denn die beiden sind römische Staatsbürger. Sie haben das Recht auf eine Anhörung vor Gericht, sie haben das Recht darauf, ja, einen fairen Prozess zu haben. Aber das, was passiert, dass sie sogar geschlagen werden, ins Gefängnis geworfen werden, ohne dass sie überhaupt angehört werden. Okay, so viel zur Vorgeschichte. Jetzt kommen wir, ja, zum Beginn, zum Hauptteil des Predigttextes. Genau, ab Vers 23, ich lese den nochmal mit. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Mega krasse Geschichte. Es sind irgendwie nur, wie viele Verse sind es? Keine Ahnung. Allein der Teil erstmal, es kommt ja gleich noch mehr. 3 oder 4 Verse. Und ich finde die Geschichte mega inspirierend. Wir sehen hier Paulus und Silas. Sie wurden misshandelt, sie leiden, sie wurden ungerecht behandelt. Sie sind in der sichersten Zelle ganz hinten im Gefängnis, in der Dunkelheit. Und was tun sie um Mitternacht? Sie beten und sie lobten Gott mit Liedern. Ist das nicht krass? Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre im Gefängnis in irgendeiner hinteren Ecke, würde mich wahrscheinlich doch darüber aufregen, dass die mich haben schlagen lassen. Ich habe Wunden, die ich nicht verdient habe. Und das, was sie tun, ist beten und Gott mit Liedern loben. Sie haben vielleicht auch Angst gehabt. Sie haben sicher auch gelitten. Dadurch, dass sie diese Holzblöcke an den Füßen haben, lagen sie wahrscheinlich auf ihren Wunden oder mussten auf ihren Wunden sitzen, haben das also gespürt. Aber sie haben ihren Glauben, ihr Fundament nicht verloren. Und da wollen wir zu meinem ersten Predigtpunkt kommen. Ich werde 3 Punkte nennen. Das erste ist, wir wollen gottzentriert, oder du sollst gottzentriert deinen Ketten begegnen. Und da möchte ich zu Beginn einmal die Frage stellen: Was sind die Ketten in deinem Leben? Sind es körperliche Probleme, chronische Erkrankungen, bei denen du vielleicht keine Aussicht auf Besserung siehst? Sind es Ängste aufgrund der momentanen Lage in der Welt, vor Kriegen, Klimawandel oder Ähnlichem? Oder sind es persönliche mentale Probleme? Einsamkeit, Panikattacken, Depressionen, niedriger Selbstwert? Ich weiß nicht, was eure Ketten sind. Vielleicht habt ihr ein paar Dinge im Kopf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es jetzt am Anfang der Predigt vielleicht schon 1, 2 Punkte im Kopf haben, weil wir jetzt lernen wollen, ja, wie wir mit Gott zusammen damit umgehen können. Und da komme ich zu meiner zweiten Frage und das ist: Wie gehst du mit den Ketten um? Für mich sind Paulus und Silas in diesem Punkt große Vorbilder. Sie sind direkt mit ihrem Leid konfrontiert, sie sind in der Ungerechtigkeit und in dieser Situation schaffen sie es, komplett auf Gott zu vertrauen. Sie setzen Gott in den Mittelpunkt ihres Denkens. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Der Fokus von Paulus und Silas ist auf Gott und nicht auf ihren Problemen. Und vielleicht kennt ihr das, ich kann es aus meinem Leben erzählen, vom letzten Oktober bis diesen Februar ungefähr, hatte ich eine Zeit, wo es mir mental recht schlecht ging und man ist in einem Kreislauf gefangen der Gedanken, wo man nur noch über seine Probleme nachdenkt, nur noch über das nachdenkt, was ansteht, was irgendwie einem Angst macht und man verliert Gott aus dem Blick. Man schaut nur noch auf seine Ketten, in denen man gefangen ist und kann nicht mehr wie Paulus und Silas in Freiheit auf Gott schauen. Und ich glaube, ein Punkt, wie wir da immer mehr gegen vorgehen können, ist auch Gebet. Vielleicht kennt ihr das, wenn wir beten, beten wir oft um Heilung. Darum, dass Gott uns Ängste nimmt, dass Gott ja in unseren Problemen uns unterstützt. Und das ist wichtig, weil Gott kann für Erdbeben sorgen, die unsere Ketten aufbrechen. Aber ich denke, es ist genauso wichtig, dass wir in unseren Gebeten unsere Beziehung mit Gott in den Mittelpunkt nehmen. Dass wir nicht nur darum beten, dass alles gut wird, weil es wird auf dieser Welt nicht alles gut werden, sondern dass wir darum beten, dass ja, wir Gottes Liebe mehr verstehen, dass wir auf ihn vertrauen können in diesen Phasen. Und um das nochmal ja, näher zu erklären, habe ich euch ein Gebet von Paulus mitgebracht aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Ich lese erstmal 14 und 15. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Das sind erstmal zwei Verse ja, der Anbetung Gottes, wo gezeigt wird, wie groß er ist, dass die ganze Welt ihn lobt, auch der Schöpfergedanke mit drin und zeigt, wie klein Paulus sich macht, dass er vor Gott niederkniet. Und jetzt kommen wir zu einem wunderschönen Teil, die nächsten vier Verse ab Vers 16. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Ich habe die zentralen Punkte hier mal fettgedruckt markiert. Oder für mich die zentralen Punkte, man kann auch noch mehr rausziehen. Durch seinen Geist innerlich stark werden, in der Liebe verwurzelt sein und diese immer mehr verstehen. Diese drei Punkte sind das, was uns hilft, mit unseren Ketten umzugehen. Wenn wir durch seinen Geist innerlich stark sind, in seiner Liebe verwurzelt sind und seine Liebe immer mehr verstehen, wird uns das helfen, unsere Ketten aufzubrechen. Wenn wir niedrigen Selbstwert haben, was rettet uns? Jesus Liebe. Weil wir sehen, okay, es ist egal, was die anderen über uns sagen, es ist egal, was wir über uns selber denken. Das, was uns wirklich Selbstwert gibt, ist die Liebe von Gott für uns. Wenn wir Ängste haben und vielleicht auch zweifeln, hilft es uns, Gottes Liebe immer mehr zu verstehen. Das, was Paulus hier bittet. Wenn wir Gottes Liebe immer mehr nachvollziehen, immer mehr verstehen, werden Zweifel gehen und dann werden wir immer mehr in Sicherheit leben können. Und wenn wir einsam sind oder von Krankheiten geplagt, dann müssen wir durch seinen Geist wieder innerlich stark werden. Und ich finde, das Schöne an dem Gebet ist, es nimmt Gott in den Mittelpunkt und es nimmt unsere Beziehung zu ihm in den Mittelpunkt, ohne problemzentriert zu sein, ohne auf unsere Probleme nur zu schauen, aber auch ohne unsere Probleme zu vergessen. Denn es ist wichtig, dass wir über unsere Probleme sprechen und Gott wünscht sich auch, dass wir mit unseren Problemen auch zu ihm kommen, in unseren Problemen zu ihm kommen. Aber es steht eben nicht im Zentrum, sondern was im Zentrum steht, ist unsere Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wie gesagt, hört nicht auf, über eure Probleme zu sprechen. Es ist auch wichtig, dass ihr euch mitteilt und dass ihr darüber sprecht. Aber nehmt Gott in den Gebeten in den Mittelpunkt. Und dadurch wird euch alles andere gegeben werden. Noch die letzten zwei Verse dieses Gebets. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Amen. Ja, ich möchte uns anhand von diesem Gebet mitgeben, wie wichtig es ist, dass wir wirklich Gott ins Zentrum stellen und nicht auf unsere Probleme schauen. Und ich habe diesen Punkt genannt, gottzentriert deinen Ketten begegnen, damit wir es schaffen, wie Paulus und Silas im Gefängnis, wirklich in unserem tiefsten Moment, in den Tiefpunkten unseres Lebens auf Gott zu schauen. Okay, so viel zum ersten Punkt. Ich lese weiter im Text, ab Vers 27. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht«, rief da Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Ist auch wieder, es sind drei Verse und es passiert so viel. Und ich frage mich, wenn ich das lese, ich habe es letztens im Hauskreis gelesen, dadurch kam so ein bisschen auch die Idee und natürlich auch in der Vorbereitung, wer ist eigentlich wirklich der Gefangene in der Geschichte? Sind es Silas und Paulus, die Hoffnung haben, die ja von Gott, die physisch gefangen sind und leiden, aber trotzdem die Hoffnung auf Gott haben, die Hoffnung darauf haben, dass alles gut wird? Oder ist es der Gefängniswärter, der innerlich gefangen ist, Gefangener seines Systems ist und weil er einmal versagt hat, direkt in der Situation ist, dass er überlegt, sich umzubringen? Wer ist wirklich gefangen in dieser Geschichte? Silas und Paulus haben diese Hoffnung und der Gefängniswärter sieht keine mehr. Er ist am Tiefpunkt seines Lebens, überlegt, sich umzubringen. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir uns unserem Fundament bewusst sind. Paulus und Silas hatten die Hoffnung auf Gott als ihr Fundament. Es ist wie in dem Gleichnis, was Jesus erzählt über den Hausbau, worauf wir unser Fundament ist, ob es auf Sand gebaut ist oder auf Fels gebaut ist. Paulus und Silas haben ein festes Fundament, wodurch sie selbst in ihren Krisen und Stürmen Sicherheit in Gott haben. Während der Gefängniswärter bei den Stürmen seines Lebens sein ganzes Fundament verliert. Er hat nichts mehr in seinem Leben, weil er versagt hat, weil er in seinem System gefangen ist und weil er nicht ausbrechen kann. Und jetzt die Frage an dich. Was ist dein Fundament? Hast du ein festes Fundament, auf das du dein Leben baust? Was gibt dir Sicherheit in den Stürmen deines Lebens? Und bist du durch dieses Fundament trotz deiner Ketten in der Lage, Hoffnung zu sehen und auf Gott zu vertrauen? Dadurch, dass wir in dieser Geschichte den Gefängniswärter haben, werden Paulus und Silas für mich noch unglaublicher, noch mehr Vorbilder. Weil der Gefängniswärter wirklich in dieser Freiheit ist. Er hat vielleicht sogar noch, ja, er ist römischer Staatsbürger, er ist da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit drin, hat irgendwelche Rechte, die Paulus und Silas in dem Moment dann nicht haben. Und er hat diese Angst. Er ist wirklich am Boden seines Lebens, während Paulus und Silas in dieser Freiheit stehen können und Lobpreis machen können. Das ist für mich irgendwie auch ziemlich krass, dass der Gefängniswärter hier reingeschrieben wurde, damit auch ja, das noch krasser wird. Und ich habe euch noch einen Vers aus Johannes 16, Vers 33 mitgebracht. Kennen vielleicht einige, ich lese ihn einmal. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt überwunden. Und das zeigt mir, wie wichtig es ist, dass wir lernen, in unseren Ketten Freiheit zu erfahren. Weil Jesus sagt hier nicht, ey, es wird alles gut und ich werde auf der Welt hier dafür sorgen, dass alles toll ist, sondern er sagt, wir werden hart bedrängt. Wir werden nicht wie der Gefängniswärter so die Freiheit haben, nicht im Gefängnis sitzen zu müssen, sondern wir werden auch mal in Ketten sein. Wir werden auf dieser Welt Krankheiten haben, wir werden ja mentale Probleme haben, wir werden zu kämpfen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Fundament haben, dass wir wissen, Gottes Liebe ist unser Fundament. Und wenn alles andere zerbricht, wenn alle Menschen sich von uns distanzieren, wenn die Probleme zu groß werden, wenn wir am Tiefpunkt unseres Lebens sind, genau wie der Gefängniswärter hier, dann brauchen wir unser Fundament. Und dann ist Gottes Liebe da und führt uns zurück, ja, in eine Freiheit, die nur Gott geben kann. Und so habe ich den Punkt genannt, Punkt 2, Gefangenschaft trotz Freiheit, Freiheit trotz Gefangenschaft. Lasst uns immer mehr in dieser Freiheit leben, obwohl wir in Gefangenschaft leben. Und lasst uns nicht in Gefangenschaft leben, obwohl wir eigentlich eine Freiheit haben könnten, die Jesus uns gibt. Kommen wir zu Punkt 3. Ich lese die Verse 30 bis 33, die letzten drei aus der Geschichte. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Wir sehen in dieser gesamten Geschichte drei Leben, die verändert werden und eins, was wirklich um 180 Grad gedreht wird. Paulus und Silas werden durch Vertrauen auf Gott aus Ungerechtigkeit, Gefangenschaft in Gerechtigkeit und Freiheit geführt. Wer Lust hat, kann sich das Kapitel heute Nachmittag nochmal zu Ende durchlesen. Die obersten Beamten, die dafür zuständig waren, dass Paulus und Silas gelitten haben, geschlagen wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden, haben sich nochmal bei ihnen entschuldigt. Sie haben die Gerechtigkeit bekommen, sie wurden freigelassen. Somit wurden sie eben auch aus Ungerechtigkeit hinein in Gerechtigkeit geführt. Und die zweite oder das dritte Leben, was verändert wurde, ist das des Gefängniswärters. Er ist in seinem System gefangen, innerlich gefangen, hat keine Hoffnung auf ein gutes Leben. Und sein Leben wird um 180 Grad gedreht. Er erfährt, dass der Glaube an Jesus Christus seine Hoffnung ist. Und nicht nur das, es geht noch weiter. In Vers 33 reinigt er ihre Wunden. Ich finde das so ein starkes Bild. Dieser Mann, der dafür zuständig war, ja, dafür zu sorgen, dass Paulus und Silas eingesperrt sind, der vielleicht auch mitbekommen hat, okay, die, also dem es egal war sozusagen, dass sie irgendwie ihre Wunden hatten, dass sie da gelitten haben. Er musste einfach, ne, er war Teil des Systems, was dafür gesorgt hat, dass es passiert ist. Und durch die Liebe, die er von Jesus bekommen hat, durch das, was er erfahren hat, dass Jesus sein Leben gerettet hat, bekommt er jetzt die Liebe, um anderen Menschen ihre Wunden zu reinigen. Er geht hin und kann durch die Liebe, die er erfahren hat, durch das, was er alles bekommen hat, alles weitergeben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja, wir uns auch immer mehr in unserem Leben sagen sollten. Wir haben alles von Gott bekommen. Wir haben Liebe von ihm bekommen und wir sind, ja, werden in Freiheit geführt von ihm. Wir werden von ihm alles bekommen, was wir brauchen. Wir sind wunderbar geschaffen. Und manchmal bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als das unseren Mitmenschen mitzuteilen. Uns gegenseitig in Liebe zu begegnen, weil was haben wir anderes als Liebe von Gott bekommen? Und genau das finde ich so schön an dieser Stelle, dass er ihre Wunden reinigt. Und genau das ist Gottes verändernde Kraft. Er schenkt uns nicht nur Hoffnung und ein Fundament, auf dem unser Leben sicher steht, sondern dadurch, dass wir alles von ihm bekommen haben, können wir anderen Menschen in Gottes Liebe begegnen. Ich glaube, ich habe die nächste Folie. Ich muss kurz gucken. Ja. Gottes verändernde Kraft führt von Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit, aus Gefangenschaft hinein in Freiheit und vom Tiefpunkt deines Lebens zu übersprudelnder Liebe. Denn das Beste an der Geschichte oder an all dem ist, der Gott, der hier wirkt, der hat noch heute dieselbe Kraft. Und deswegen dürfen wir diese Punkte, die hier stehen, diese drei Punkte und noch viel mehr darüber hinaus, kam in dem Gebet eben auch vor, wir dürfen Dinge erbeten, die wir ja, vielleicht uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen lasst uns daran glauben, dass das heutzutage noch geschehen kann. Dass Gott für Erdbeben sorgen möchte, die unsere Ketten aufbrechen und uns in Liebe und Freiheit führen. Lasst uns versuchen, das immer mehr zu verstehen und wirklich daran zu glauben. Okay, ich fasse erstmal noch die drei Punkte einmal zusammen. Punkt 1, das ist glaube ich auch, ja, sehr gut. Wir wollen gottzentriert unseren Ketten begegnen. Lasst uns Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens nehmen. Den Wunsch nach tieferer Beziehung zu ihm als unser tägliches Gebet nehmen. Lasst uns beten, dass wir ihn und seine Liebe immer tiefer verstehen, sodass wir gottzentriert unseren Ketten begegnen können. Zweiter Punkt, wenn wir Jesus Liebe als Fundament haben, sind wir in der Lage, trotz unserer Ketten seine vollkommene Freiheit zu spüren. Und der dritte Punkt, Gottes verändernde Kraft. Gott kann uns auch heute noch aus dem Tiefpunkt unseres Lebens herausführen und unser Leben von jetzt auf gleich um 180 Grad drehen. Lasst uns auf Gottes verändernde Kraft vertrauen, die mehr kann, als wir uns nur vorstellen können. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir eine Frage stellen. Wer bist du gerade? Bist du gerade wie Paulus und Silas, wurdest von deinen Ketten befreit, bist gerade erfüllt von der Freiheit, die du bekommen hast, bist von der Liebe Gottes erfüllt, die du gerade spürst? Oder bist du gerade innerlich gefangen? Bist du wie der Gefängniswärter, der vielleicht auch eine andere Person braucht, damit er wieder in die Freiheit Gottes kommen kann? Das ist ja, ein Punkt, über den ihr jetzt gleich in der Lobpreiszeit gerne nachdenken dürft. Und wir wollen auch ganz praktisch werden in dieser Lobpreiszeit oder gerade auch im ersten Lied, aber auch die ganze Lobpreiszeit durch eigentlich, ja. Die Menschen, die sich gerade wie Paulus fühlen, sollen ja vielleicht auch überlegen, okay, habe ich jemanden auf dem Herzen, für den ich beten kann? Sehe ich vielleicht Leute, die Gebet brauchen? Und genauso die Leute, die gerade innerlich gefangen sind, die ihre Ketten noch spüren. Geht auf Leute zu, geht auf eure Freunde zu, geht auf das Gebetsteam zu. Hier vorne wird das Gebetsteam stehen während des Lobpreises. Geht auf die Menschen zu und lasst für euch beten. Und glaubt auch daran, dass Ketten aufbrechen können. Und ich möchte wirklich, ja, ich fände es schön, oder ich habe das Gefühl, Matches funktioniert das immer richtig gut und das ist immer richtig schön, wenn man sieht, wie Freunde füreinander beten und wenn die Jugendlichen da vorne sitzen. Wir haben ein Gebetsteam hinten, aber es ist auch gut, dass wir das Gebetsteam haben, aber genauso können die Jugendlichen auch untereinander füreinander beten, miteinander beten. Und ich würde mich freuen, wenn das ja in Gemeinde auch passiert, weil wir eben nicht alleine sind, weil wir zusammen sind, weil wir ein Leib sind. Also, das erste Lied, was wir hören werden, ist Ich sag Jesus. Und da geht es genau um den ersten Punkt, Jesus zentriert seinen Problemen zu begegnen. Jesus über Situationen auszusprechen. Also lasst uns füreinander beten und Jesus über unsere Ketten aussprechen, damit er für Erdbeben in unserem Leben sorgt, die alle Ketten aufbringen.